wir müssen das Thema Quantencomputing in Deutschland und in Europa auch als Europäer, aber auch als Deutsche besetzen. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn die Bitkom-Studie stimmt und wir eine 82% Abhängigkeit haben, dann wissen wir, dass wir nicht von heute auf morgen ein GPU-Hersteller sind oder werden, der Nvidia, AMD und auch den Chinesen die Stirn bieten kann. Interessanterweise ist es aber so, dass die US-amerikanischen Chips in der Majorität in Taiwan produziert werden mit Technologie von Trumpf und mit Technologie von ASML. Ja? Das stimmt mich wiederum glücklich, weil es gibt da wenigstens eine Abhängigkeit, wo andere nicht sofort den kompletten Stöpsel ziehen können. Was uns die Möglichkeit gibt, natürlich auch der eigenen Stärke, sich zu besinnen und zu fokussieren. Und wie können wir schauen, dass wir sukzessive, Step by Step, Jahr für Jahr, diese Lücken immer ein Stück weit kleiner machen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wirtschaftsversprechen Deutschland. Heute spreche ich mit Bernie Wagner, CEO von Stackit. Wir sprechen über die digitale Souveränität made in Europa. Und das macht natürlich extrem viel Sinn, das mit Bernie zu tun, denn er ist einer der führenden Köpfe der digitalen Transformation in Deutschland. Wir sprechen über seinen wirklich mutigen Wechsel, der am Ende aber auch wirklich genau zum richtigen Zeitpunkt stattgefunden hat, von Google zu Stackit. Über seine Vision, wenn wir über souveräne europäische Cloud-Infrastrukturen in Deutschland sprechen und warum auch Cybersicherheit für uns in der digitalen Zukunft eine zentrale Rolle spielt. Wir sprechen über strategische Partnerschaften, die Bedeutung von Quantencomputing und die Frage, wie Europa sich tatsächlich unabhängiger von US-Hyperscalern machen kann. Ihr erfahrt wirklich viel über die Schwarzgruppe hinweg, dass sie nicht nur Handelsriese sind, sondern auch einer der größten Lebensmittelproduzenten Deutschlands und Europas und warum Technologie und Wirtschaftskraft dort zusammenspielen und auch eine wirkliche Vielfalt und einen Hebel entwickeln und warum das auch so wichtig ist für ein nachhaltiges Europa. Ich würde sagen, das ist ein Gespräch voller Klarheit, Perspektiven und überraschende Einblicke von Bernie. Und drei Wörter haben sich bei mir tatsächlich extrem eingeprägt, wenn es darum geht, wie schaffen wir es, die Zukunft zu gestalten. Mit den Menschen, mit einem Willen und mit einem voraushandelnden Fokus, wenn wir über Zukunft sprechen. In diesem Sinne, los geht's. Moin Bernie.
Moin Sven.
Ich freue mich riesig, dass du dabei bist, deine Perspektive beim Wirtschaftsgespräch in Deutschland mit einbringst. Bevor wir starten, lass uns doch die Zuhörer einmal dich kennenlernen und da würde ich einmal das Mikro sozusagen persönlich an dich weitergeben. Wie würdest du dich in persönlichen und eigenen Worten beschreiben?
Ja, ich bin Bernie Wagner, ich bin 57 Jahre alt, ich bin ein Mensch, der auch in diesem Alter noch jeden Tag dazulernt, wissbegierig ist, Familienmensch ist, bin stolzer Papa von drei eigenen Söhnen und einem weiteren durch meine zweite Ehe und liebe meinen Job.
Okay, das kann schon nicht jeder sagen, da bist du schon mal, ich glaube, einigen voraus. Wir gehen gleich noch mal ein bisschen mehr in deinen natürlich beruflichen Background und auch alles andere ein. Wir haben bei WVD immer ein Kennenlernspiel der etwas besonderen Art, Two Truths and One Lie. Drei Anekdoten aus deinem Leben, wovon eine gelogen ist. Ich bin gespannt, welche Anekdoten du mitgebracht hast. Das mit den Kindern habe ich mir sofort gemerkt, also damit kriegst du mich jetzt nicht mehr, aber ich bin mal gespannt.
Ich würde auch keine schlechte Anekdote über meine Familie oder Kinder machen. Also von daher ist das eingegrenztes Feld. Ich fange mal an. Erstmal, ich bin tatsächlich ein ambitionierter Salsa-Tänzer, mache das auch regelmäßig. Ich bin Mitglied in einer Garde, ja, also einer wirklichen Karnevalsgarde und ich liebe Menschen. Ich bin ein absoluter Menschenfreund und mir sind meine Familie, meine Freunde und die Menschen in meinem Team und meiner Umgebung auch enorm wichtig.
Drei kann man schon mal als Lüge fast ausschließen, ansonsten glaube ich, für ein paar Sachen glaube ich bei dir nicht so funktionieren. Garde oder Salsa-Tänzer? Mitglied in der Garde, okay, so also viel Zeit hast du gar nicht. Diese Garden ist immer so unfassbar zeitintensiv. Ich würde sagen, du bist passionierter Salsa-Tänzer. Stelle ich mir jetzt auch irgendwie relativ cool vor.
Also ich liebe Salsa aber ich kann es tatsächlich nicht tanzen. Also von daher, ich bin tatsächlich Mitglied in einer Garde. Sogar Gründungsmitglied, ja.
In welcher?
Der Esquilab Garde.
Okay.
Esquilab Garde ist tatsächlich ist gegründet worden von sehr guten Freunden von uns, Ärzte. Er ist Gefäßchirurg, sie ist Zahnärztin und noch zwei weitere. Und eigentlich sind alle mehr oder minder der Medizin verschrieben oder sie helfen auch gerne Menschen. Und von daher, wir sind da mehr oder minder mit reingerutscht, sind Gründungsmitglieder und fördern auch den Verein und ist enorm gewachsen und ist dem oder nach dem Vorbild von Generalmajor von Napoleon.
Mhm. Ja?
Larry hieß der gute Mann und so sehen auch dann unsere Uniformen aus. Und der war der Leibarzt von Napoleon und ist derjenige gewesen, der gesagt hat, Leute, es macht gar keinen Sinn, dass wir den verletzten Soldaten helfen in einem Lazarett, was eine Stunde Wagenfahrt oder Schlepperei hinter dem Schlachtfeld stattfindet, sondern wir brauchen Feldlazarette. Und was mich persönlich motiviert hat, ist, dass wohl auch dieser Generalmajor der Erste war, der auch feindliche Soldaten versorgt hat.
Ja, das ist total spannend.
Ja.
Okay, dann lass uns mal den einen Punkt, den du gerade irgendwie auch gesagt hast, ich glaube, der zieht sich vielleicht auch so ein Stück weit vielleicht durch deinen Lebenslauf, persönliche Motivation. Wenn man jetzt dich fragt, und ich glaube, die Frage hast du in den letzten Wochen, Monaten bestimmt auch vielleicht schon zwei, dreimal gehört. Du kommst von Google, bist bei Google und gehst jetzt sozusagen in das Schwarzumfeld und bist bei Stagit, sozusagen bei der Schwarz Digits angekommen. Warum?
Das ist natürlich eine sehr faire Frage und die wurde mir in der Tat sehr oft gestellt. Und die habe ich mir natürlich auch gestellt, Sven, als ich die Entscheidung getroffen habe, Google zu verlassen. Ja, man kann nicht so oft für Google arbeiten, auch nicht so wahrscheinlich für die anderen. Aber es war eine ganz bewusste Entscheidung. Wenn ich schaue, wie wir in Deutschland unsere Position sukzessive aufgegeben haben, wo wir auf der einen Seite massiv abhängig sind von den US-Hyperscalern oder halt eben den asiatischen Hyperscalern. Und dieses Vakuum, was sich hier gebildet hat, ist einfach enorm. Es gibt keine Option mehr lokaler Art. Ja, also wirklich end-to-end lokaler Art. Punktuell vielleicht schon, aber nicht end-to-end. Oder es gab keine bis zur Stagit. Und das hat mich sehr fasziniert. Und ich habe das natürlich verfolgt, weil wir an der einen oder anderen Stelle auch während meiner Zeit bei Google hin und wieder auch mal mit dem Wettbewerber Stagit konfrontiert waren. War natürlich auch nur punktuell. Und was mich auch fasziniert hat, ist, schon damals in der Argumentationskette, die auch nicht so oft angebracht wurde, die Stagit hat vor 8 Jahren begonnen, die Cloud neu zu denken für das Unternehmen zuerst und es dann später auch für die Drittkunden zu öffnen. Und hat das sehr clever gemacht. Einfach in einer Art und Weise zu sagen, wir machen das so wie die Großen von der Architektur. Es gibt also in der Form keinen Unterschied. Ja, wir arbeiten genauso mit Kubernetes, modernster Architektur. Der Unterschied, den wir haben, ist, wir machen es Open Source. Das unterscheidet uns tatsächlich sehr. Und es ist einer der Alleinstellungsmerkmale, die wir heute gegen alle Hyperscaler, egal aus Asien oder aus USA, haben, weil wir tatsächlich auch souverän sind. Weil wenn du die drei souveränen Säulen betrachtest, heißt, ich kann entscheiden, wo es ist. Das kannst du auch mit einigen Hyperscalern, die auch in Deutschland produzieren, auch mal ein früherer Arbeitgeber. Aber du kannst auch nicht unbedingt entscheiden, wer betreibt es denn. Und vor allen Dingen kannst du gar nicht entscheiden, wenn ich das gar nicht mehr will, gibt es eine Möglichkeit, das denn auch autark weiterzuführen. Und da sind wir die einzige Alternative, weil wir das Open Source machen, einer der größten Recommitter sind in der Open Source Community, sei es Alaska, sei es andere Communities. Und aus diesem Grund hat mich das natürlich fasziniert in der Form, wann kann man für einen Hyperscaler arbeiten, aber wann kann man tatsächlich den Hyperscaler Nummer 1 für Europa, für souveräne Services aufbauen und weiterentwickeln. Und das ist natürlich etwas, wer mich kennt und auch mit meinem Alter einen sehr, sehr hohen Energielevel gepaart, das ist 100% passend für mich.
Total spannend, weil du natürlich auch ein Stück weit die große Herausforderung auf der anderen Seite beschreibst, in der wir uns, glaube ich, auch gerade als Deutschland, aber nicht nur Deutschland alleine, sondern wirklich als Europa befinden, ja, in, ich sag mal, so in wechselseitigen Abhängigkeiten, ob wir jetzt nach links oder nach rechts schauen. Du hast gesagt, ihr habt vor 8 Jahren angefangen, du bist noch nicht so lange dabei. Wie sieht denn bei dir so ein aktueller Alltag tatsächlich aus? Also bist du schon angekommen, wenn man dich fragt? Oder bist du eigentlich schon, als ob du schon irgendwie die letzten 20 Jahre da gearbeitet hast?
Also es ist in der Tat so, dass die Monate vergehen wie Hundemonate, mal 7. Ja, und ich bin jetzt ein knappes Jahr dabei und weißt du, wenn die Arbeit Spaß macht, dann macht es auch nichts aus, ob man das früh morgens bis abends spät macht, am Wochenende und auch teilweise im Urlaub. Und ich kann das mit einem klaren Ja beantworten. Ich bin super angekommen. Ich bin auch super aufgenommen worden. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt von einem US-Amerikaner kommt, zu einem sehr wertegeprägten deutschen Unternehmen kommt. Aber das passt. Und was mich halt eben hier so fasziniert an diesem Unternehmen, sind maßgeblich drei Dinge. Das erste sind die Menschen. Ja? Also ich habe viele sehr intelligente Menschen bei der Google kennengelernt und ich habe das hier mal in einem Meeting, deswegen ist das auch so ein Running Gag geworden, hier mal in einem Meeting gesagt, Leute, ihr müsst euch ja nicht verstecken. Hier gibt es so viele Menschen mit Licht am Fahrrad und deswegen ist das mittlerweile so ein Running Gag bei Bernies Licht am Fahrrad. Und es ist in der Tat so. Ja, das sieht man dann auch am Feedback von unseren Kunden. Weißt du, wir machen viele POCs mittlerweile auch mit sehr, sehr großen Kunden. Mhm. Kunden, by the way, wo ich damals bewusst die Entscheidung getroffen habe mit dem Wechsel von Google hierher. Und das war ja noch lange bevor Trump dann an den Start gegangen ist, wo ich schon auch der Meinung war, naja, das Thema souveränes Play wird für gewisse Industrien nur noch sekundär relevant sein. Mhm. Es hat sich sehr geändert, zum Glück hat sich das sehr geändert. Das Mindset ist um 180 Grad gedreht worden dort. Und ich hatte damals schon eigentlich gedacht, vieles von deinem Netzwerk wirst du nicht mehr utilisieren können, weil die nicht als allererstes ans Decke denken. Das hat sich geändert und das freut mich natürlich. Erste Frage, Menschen. Zweiter Punkt ist das Thema dieser alternativlose Wille, wenn man etwas sich vornimmt, dann machen wir das und ziehen die Nummer auch durch.
Mhm.
Ja? Nicht koste es, was es wolle, aber sich vorher Gedanken zu machen und dann, wir packen das an und wir ziehen das durch. Und der dritte Punkt ist voraushandeln. Passt auch zu dem letzten Punkt gerade. Das ist auch, wenn du hier, schade, dass du nicht persönlich heute hier sein kannst, also sonst hätte ich dir das mal gezeigt, steht doch an vielen Bauteilen, voraushandeln. Und das ist etwas, was ich sehr schnell gelernt habe. Hier werden Entscheidungen getroffen, nicht aus dem Bauch heraus, aber mit Vernunft, mit einem vernünftigen Plan, aber dieser Plan wird nicht 180.000 Mal durchexerziert und gekaut und dann auch von vielen verworfen, sondern wenn das Ding Aussicht auf Erfolg hat und es sinnhaft ist für das Unternehmen und für die Kunden, dann wird das gemacht. Und das fasziniert mich. Ist großartig.
Jetzt folgt Werbung. Wer diesen exzellenten Klang dieses Podcasts auch in seinen Büro- und Konferenzräumen vorfinden möchte, der ist mit der Team Connect Bar von Sennheiser genau richtig. Diese All-in-One-Lösung von Sennheiser kombiniert eine 4K Ultra-HD-Kamera mit integrierten Mikrofonen und Lautsprechern und sorgt so für eine herausragende Audio- und Videoqualität in euren Meetings. Wir nutzen es selber hier in unseren Büroräumen, die Technologie, und sind wahnsinnig überzeugt, denn die Einfachheit, per Plug and Play das anzuschließen, die Funktionalität, da wir es mit allen gängigen Plattformen benutzen können, ob jetzt von Teams, Zoom und so weiter und so fort, kein Problem, flexible Nutzungsmöglichkeiten sind hier gegeben und die Qualität ist einzigartig. Daher, wer Lust hat, seine Konferenzräume und Meetings am Ende des Tages auf das nächste Level zu heben, ab auf sennheiser.com. Schaut euch die Produkte an und viel Spaß beim Erleben. Und jetzt zurück zum Podcast.
Die Schwarzgruppe selbst kennt man hauptsächlich durch über Lidl und andere Aspekte, sage ich jetzt mal, und Kaufland und so weiter. Wenn ich jetzt fragen würde, was macht Staggit? Also was macht tatsächlich die Digitaleinheit? Was ist das Geschäftsmodell? Gib uns da mal einen Überblick, um dann so ein bisschen besser von da aus nach vorne zu denken, dass wir den Kontext haben, über den wir hier sprechen.
Okay. Staggit ist eine Tochter, ein Teil der Schwarz Digits. Das muss man verstehen. Ja, das heißt also, es gibt Sparten. Hm. Diese Gruppe, die Schwarzgruppe, ist aufgeteilt in Sparten. Da gibt es die Lidl und die Kaufland, die hast du eben schon genannt. Da gibt es aber auch die Produktion, Prisiro, Eskos, also sprich unser Bereich, der auch all diese ganzen Facilities nicht nur managt, sondern im großen Teil auch selbst baut oder auch den Bau begleitet und plant. Und die letzte Sparte ist die Schwarz Digits. Und in der Schwarz Digits gibt es einen Teil, also die SIT, die frühere Schwarz IT, da gibt es die Staggit, das ist der Cloud-Arm. Da gibt es aber auch die XM Cyber, die wir gekauft haben in Israel, und alle Beteiligungen da drin, zum Beispiel an Aleph Alpha oder an der Wire und andere, bis hin zu Lidl Online, Kaufland, E-Commerce und so weiter. Deswegen ist ein großes Konstrukt, deswegen höre ich hier auf. So sind wir aufgestellt. Und meine Vision daraus ist, dass wir in 5 Jahren den Hyperscaler Nummer 1 für souveräne Services in Europa werden. Ja, und da sind wir auch auf einem guten Weg. Das ist auch ein wichtiger Punkt, Sven, im Dialog mit den Kunden und den Interessenten. Die kommen natürlich und sagen, ja, ihr macht das ja für die Schwarzgruppe und bin ich da nur so ein Anhängsel. Nein, ist nicht so, ja, sondern wir haben uns in Industrien aufgestellt. Wir haben auch die Schwarz Digits Defense gegründet. Ja. Wir haben einen FSI-Bereich, wir haben einen Retail-Bereich und so weiter und so fort. Also wie das auch bei anderen Playern und Hyperscalern der Fall ist, sind wir auch entsprechend aufgestellt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, und dann heißt ja immer, ja, ihr macht das so fokussiert oder könnt ihr denn auch, zweiter Punkt, könnt ihr denn auch entsprechend liefern? Und da, das war mir zu dem Zeitpunkt der Einstellung noch nicht so richtig bewusst, aber der schiere Scale dieses Unternehmens, ja, wir sind zweifacher Kritis-Player. Wir sind Kritis in der Versorgung, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Und wir sind Kritis in der Produktion. Also die Schwarzproduktion ist der größte Food-Produzent in Deutschland und auch in Teilbereichen in Europa. Ja, größer als alle anderen. Das muss man sich erstmal auch auf der Zunge zergehen lassen. Aber ein kleines Beispiel: Wir produzieren mehr Speiseeis als jeder andere. Oder hier verlassen jede Minute 2000 Tafeln Schokolade die Produktion. Also das ist ja schon mal auch ein Wort.
Absolut.
Ja? Dieser Scale und diesen Scale zu bedienen auch mit einer skalierbaren Cloud, das ist natürlich die Herausforderung, das ist auch unser Auftrag. Und wenn dann die Frage kommt, na, könnt ihr denn auch liefern? Dann schmunzel ich oft und sage, naja, wenn es für 175 Milliarden Euro Umsatz reicht, für 600.000 Mitarbeitende und 14.200 Filialen in Europa und in USA, dann wird bestimmt auch der ein oder andere Service sein, der für euch passt als potenzieller Kunde. Und dann schmunzelt auch jeder. Und einhergehend damit, Sven, ist ein ganz wichtiger anderer Aspekt. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, zerstreut das jede Frage so nach dem Motto, geht das wieder weg? Nein, das geht nicht mehr weg. Wir sind ein Rückgrat für die Gruppe. Wir sind alternativlos für die Gruppe und ich möchte auch alternativlos für Europa werden.
Ich glaube, ein Stück weit diese Alternativlosigkeit auch im Sinne von, wie wichtig ist zum Beispiel der Aspekt Digitalisierung im Handel, im Point of Sale, whatever ist, glaube ich, der ist auch verstanden. Du hast gerade eben auch ein Stück weit beschrieben, es ist lustig, dass ihr tatsächlich die Frage bekommt, könnt ihr auch liefern? Weil man dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, euch in einen anderen Bereich irgendwie einordnet. Du hast aber auch gerade gesagt, dass ihr natürlich jetzt nicht nur auf Cloud seid, ihr seid auf Cyber Security und so weiter. Wenn du so ein bisschen auf die Wachstumsfelder auch visionsmäßig der eigenen Abteilung irgendwie auch schaust, wo siehst du tatsächlich den größten Mehrwert? Oder ist es am Ende die Synergie? Weil am Ende ist es ja so, souveräne Cloud zu bekommen in Deutschland, ja, unabhängig von den Hyperscalern, wie die du auch gerade genannt hast, ist ein sehr, sehr großes Thema. Natürlich ist es auch gerade politisch, ja, durch die letzten Monate und Jahre. Auf der anderen Seite merken wir natürlich auch, das, was viele nicht mitbekommen, dass wir eigentlich in einem permanenten Cyberkrieg unterwegs sind. Also wenn es darum geht, wie viele Hacker-Attacken gibt es eigentlich auf einzelne Organisationen, auf Länder und so weiter, täglich, stündlich, minütlich. Wo ist bei euch ein Stück weit die Priorisierung oder auch tatsächlich, wo du sagst, das ist wirklich ein Markt, wo natürlich wir überhaupt nicht fehlen dürfen?
Sven, darf ich das Pferd dann von hinten
aufzäumen? Super gerne.
Ich möchte gerne mit den aktuellen Megatrends anfangen und dann zu dem Punkt kommen, warum das so elementar wichtig ist, was du gerade sagst.
Mach gerne die Klammer.
Ja, also ich fange die Klammer an. Ich glaube, der größte Megatrend, den wir gerade vor uns haben, einhergeht mit Digitalisierung und der Digitalisierung durch KI und generative KI. Ich glaube, da stimmen auch viele unserer Zuhörer mir uns zu. Erst einmal ist das ein Game Changer in verschiedenen Art und Weisen. Das Thema Time to Market. Wenn ich das vergleiche mit einer Dampfmaschine, gibt es zwei wichtige Aspekte. Der erste Punkt ist Time to Market. Eine Dampfmaschine, bis die einen Impact hatte, ist ein Jahr vergangen. Also Bestellung, Verbauen, erste Produktion, ein Jahr Impact. KI hat einen Impact für denjenigen, der jetzt einen Zugang hat zum Internet. Der kann in der nächsten Minute einen Impact haben durch KI. Ja, also der Time-to-Market-Aspekt ist ein ganz anderer. Der zweite Punkt ist die Demokratisierung. Eine Dampfmaschine konnte sich nur ein Unternehmen oder eine Nation leisten, die tatsächlich auch eine ganze Menge Geld hatte oder Assets hatte, die sie dagegen stellen konnte. Das ist in dieser KI-Ära anders. Heute ist das mit minimalem Aufwand, sind wir in der Lage, diesen Impact sofort zu haben. Und somit hat das natürlich auch Einzug gehalten bei uns im Unternehmen, weil heute schon die KI und die generative KI 500 Millionen Entscheidungen jeden Tag trifft. Und wir streben 1 Milliarde an. Jeden Tag. Und KI, jetzt komme ich weiter mit dem Sattel ein Stück weit nach vorne, KI funktioniert nur mit Daten. Und worum geht es bei Cyberangriffen? Einmal, um entweder Geschäft zu stören, also sprich in kriegerischen oder Versorgungsbereichen zu stören, oder daraus Kapital zu schlagen. Also ich stehle die Daten. Mhm. Und damit entsprechend ist natürlich Cyber Defense alternativlos. Und du sprachst davon, wie wichtig ist das für Europa? All diese Dinge, wenn wir das mal betrachten, haben tatsächlich die US-Amerikaner als auch die Asiaten massiv viel Geld investiert, massiv viel in Startups investiert, die auch teilweise dann daraus resultierend aus Europa abgewandert sind nach USA. Und somit haben sich auch diese Kräfte verändert. Und aus diesem Grund heraus ist uns die Möglichkeit genommen worden, vom Verhandlungstisch aufzustehen. Mhm. Und ich sage bewusst der Verhandlungstisch, weil wir das ja gerade auch sehr stark lernen, fast jeden Tag in den Gazetten. Ja? Wann können wir in Europa vom Verhandlungstisch aufstehen? Nur dann, wenn wir eine Alternative haben. Und die ist uns derzeit genommen worden. Und dafür steht die Schwarzgruppe, dafür steht die Schwarz Digits und auch die Stackit mit der Cloud, um genau diese Alternative zu bieten, damit man vom Verhandlungstisch aufstehen kann. Und das ist für uns eine wichtige Grundlage. Und einhergehend mit dem Thema, das funktioniert dann nur, wenn wir auch unsere Hausaufgaben in der Cyber-Defense, in der Cybersicherheit tun. Das hat die Schwarzgruppe sehr früh gelernt. Bereits vor 3, 3,5 Jahren haben wir XM Cyber gekauft, um genau diese Lücke ein Stück weit mitzuschließen, um halt hier auch ein Angebot zu machen. Wir haben auch durch unsere schiere Größe in unseren Loyalty-Programmen mit über 160 Millionen Usern bei Lidl und Kaufland zusammen, haben wir zum Beispiel einen Identity-Provider selbst entwickelt. Dann, weil wir spielen in der Champions League hier wirklich weltweit mit. Ja, da gibt es kaum Programme, die größere Loyalty-Programme und User haben, vor allen Dingen regelmäßige User haben, wie wir sie haben. Mhm. Und dementsprechend haben wir halt auch jetzt Produkte entwickelt, die wir nicht nur für diese Loyalty-Programme nutzen, sondern halt eben auch skalierbar in der Cloud, für die Cloud, für unsere Kunden gemacht haben. Und das sind so Dinge, denen wir Rechnung tragen, angefangen vom Cloud als sozusagen das Fundament, aber auch den gesamten Schutz drumherum, inklusive Cyber Defense Center, für uns selbst, für unsere Kunden, die auf der Stackit sind. Wir haben noch kein Angebot für einen SOC-Service externer Art und Weise, also SOC alleine, aber sind auch gerade da in Gedanken oder in Planungen, wie wir das am sinnvollsten für unsere Kunden anbieten.
Wir haben bestimmte Themen, wir haben bestimmte Herausforderungen und jede Organisation kommt ja auch, wie ihr selber, zu der Frage Partner, Build or Buy. Also A, machen wir das alleine? Können wir das alleine umsetzen? Brauchen wir strategische Partner? Müssen wir über Akquisitionen nachdenken? Wie findet eine Entscheidung im eigenen Hause statt? Also nehmen wir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ob es jetzt so eine Gigafactory ist, wo man auf einmal dann sich mit einer Telekom, einer SAP oder sonstiges, wo wir ja merken, okay, wir würden es gerne zusammen machen oder sollten es vielleicht auch zusammen machen, wegen Einsatz, Kapital und so weiter, aber irgendwie kriegen wir es oftmals interessenmäßig nicht so gut hin, aber das ist vielleicht nochmal ein Punkt, den wir später machen. Lass uns nochmal einen nach vorne gehen, du hast das Thema SOC gesagt, ja, Security, ja. Operations Center, sozusagen was lokal bei den Kunden laufen kann. Ist das zum Beispiel ein Thema, wo du sagst, okay, sowas ist eigentlich was, es ist wichtig, dass es in unserer Hand ist, weil es so sensibel ist und auch von uns gesteuert und auch entwickelt werden muss? Ist es was, wo wir strategisch rangehen? Wie sieht da so eine Abwägung ab? Oder gibt es sie überhaupt?
Ja, klar. Also wir betreiben ein eigenes SOC für uns selbst, für die Gruppe und haben da Teilservices, die wir extern für unsere Kunden natürlich liefern, also auch XM Cyberbetrieb. Und wir schützen natürlich auch unsere Kunden auf der Stackit Cloud mit dem eigenen SOC. Und das alternativlos. Da gibt es überhaupt gar keine Diskussion, da gibt es auch keine Abwägung. Das ist alternativlos, weil eine offene Cloud ist ein Scheunentor, was eingefahren wird und dann ist es vorbei. Deswegen, der Teil ist alternativlos. Ich sprach eben gerade davon, wie sinnhaft es ist, dass man in einen Markt, der natürlich schon auf der einen Seite besetzt ist, auf der anderen Seite aber auch stark nachgefragt wird, weil wir sehen natürlich auch den geopolitischen Situationen geschuldet ein enorm starkes Wachstum an DDoS-Attacken, an perfiden Angriffen, natürlich auch gestützt durch künstliche Intelligenz, aber auch auf Bezahlsysteme. Ich sprach eben von Loyalty-Systemen. Ja. Stell dir vor, wir haben 160 Millionen Identities in unseren Systemen. Also haben wir zum Beispiel ein Produkt entwickelt, das heißt Omniac, mit dem wir im Dark Fiber permanent analysieren, gibt es diese Credentials, diese Identities auch schon im Darknet, um unsere Kunden dann auch darauf aufmerksam zu machen, hey, Achtung, an der Bahnsteigkante Wir finden deine E-Mail-Adresse und Credentials. Schau bitte zu, ob die Passwörter, die da auch noch mitverkauft werden, ob die tatsächlich die sind, die heute hinterlegt sind. Das wäre natürlich fatal, besonders dann, wenn der Kunde dann auch damit zum Beispiel bei uns in den Loyalty-Programmen auch noch bezahlt.
Ja, ja, wenn er dann im eigenen System auftaucht, ist ein schöner Trojaner, ne?
Ja, genau. Ja, also deswegen, da sind wir schon sehr breit aufgestellt und geben da eine Menge Gas. Zukauf, wie gesagt, XM Cyber, wir kaufen dann zu, wenn wir es sozusagen integrieren können oder auch tatsächlich als souveräne Lösung den Kunden zur Verfügung stellen. Ein super Beispiel, was du gerade mit der Frage aufgeworfen hast, ist, wir sind zum Beispiel der Einzige, der ServiceNow heute voll souverän auch in Zukunft inklusive Agentic AI und deren Spezialdatenbank, der Web.db, überhaupt liefern kann in Europa. Ja, voll souverän. Mhm. Gibt keinen anderen. Zscaler kommt gerade auch auf unsere Cloud, weil sie sagen, hey, wir sehen das, ihr seid nicht ein Vehikel, ihr seid eine vollwertige Cloud. Wir wollen auf der Stacked Cloud betreiben, damit wir halt eben auch den Anforderungen aus dem Public Sector, aus den regulierten Bereichen und bei den anderen Industriekunden, die einfach einen großen Wert drauf legen, nicht mehr 100% abhängig zu sein von internationalen Hyperscalern, dass wir halt eben auch eine Alternative haben, mit denen wir das hier betreiben können. Und das geht auch bis hin zu MicroStrategy früher, heute jetzt Strategy B, Tap9 und viele, viele andere. Also bei uns stehen jede Woche über 20 ISV Service Provider, Software Developer auch, auf der Matte, die zu uns auf die Cloud wollen, damit sie halt eben auch die Services souverän dem Kunden zur Verfügung stellen können.
Gibt es den, ich sag mal so, den, die eine Persona als Kunden, wo man sagt, die ist eigentlich perfekt für das Umfeld, ja, von Stacked eigentlich und für die Cloud-Infrastruktur geeignet, oder ist es eigentlich völlig egal? Es ist sozusagen, wie ich heute, keine Ahnung, die Telekom Cloud in Deutschland oder letztendlich bei Google oder sonstiges eben unterwegs bin, genau so kann ich mit den gleichen, ich sag mal, Wünschen und Erwartungen zu euch kommen. Oder gibt es da Unterschiede?
Also eigentlich ist es egal. Also mittlerweile rede ich, wie ich schon eben angedeutet habe, mit all genau denselben Kunden, mit denen ich auch früher geredet habe. Weil ich sag mal so, regulierte Bereiche, Banken und Versicherungen. Für die war immer das Exit-Szenario für die BaFin oder für die EZB, also die Regulierungsbehörden, war das Exit-Szenario, naja, ich bin jetzt auf Microsoft, dann bleibt jetzt nur Google oder Azure als Alternative.
Ja.
Da gibt es aber eine ganz klare Devise, für die allermeisten ist die Devise, der zweite Hyperscaler ist kein US-Amerikaner und kein Asiate.
Mhm.
Ja, so, deswegen müssen wir natürlich von unserem Portfolio her auch Services anbieten, die nicht nur retail-orientiert sind oder Produktion und Logistik, sondern genau dem Thema auch Rechnung tragen. Wir gehen auch in den Bereich rein, VS, NFD bis hin zu geheim. Mhm. Ja, deswegen haben wir nicht nur die Stacked gebaut als skalierbare Hyperscaler-Cloud, sondern wir haben auch eine Stacked Distributed Cloud, also die SDC, die auch eine Airgap-Lösung sein kann. Das heißt also, wir können das für den Kunden betreiben. Der Kunde kann aber auch sagen, ich will eine 100% Airgap-Lösung haben und ich möchte sie zu 100% selbst betreiben. Und da kommt auch das Unique, was wir mitbieten, dass man halt eben unsere Open-Source-basierte Plattform zur Not auch selbst weiterentwickeln kann. Wenn wir es nicht in der Lage wären, das zu tun oder es uns nicht mehr ermöglicht werden würde, weil unser Staat uns daran hindern würde. Ja. Mhm. Das ist unique, und was wir halt auch noch gebaut haben, wir haben auch eine Stacked Edge Variante. Das bedeutet, wir können halt auch unsere 14.200 Filialen mit Services ausstatten auf der Edge, sofern das Netzwerk nicht mehr zur Verfügung steht. Du weißt, das Netzwerk in Spanien und Frankreich war, in Südfrankreich war mal kurzfristig oder für über einen Tag ausgefallen. Das bedeutet, Kunden wollen erst recht einkaufen. Und wir haben nicht die Türen geschlossen, sondern wir haben es ermöglicht, dass wir halt eben mit unseren Dieselgeneratoren, die wir in jedem Laden dort haben, unsere Infrastruktur aufrechterhalten haben und man konnte trotzdem ein elektronisches Payment machen. Ja, also wir konnten kassieren, sodass die Menschen ihren Grundbedürfnissen, die sie auf einmal durch die Ungewissheit noch mehr hatten, dass wir dem Rechnung tragen konnten. Und jetzt stell dir das einfach vor, der neuen geopolitischen Situation geschuldet. Du hast eine Edge, also du hast eine Edge Cloud und du hast auch eine Distributed Cloud, also eine Air-Gap-Lösung. Dann hast du auch etwas, eine Antwort, die jetzt wie die Faust aufs Auge gepasst hat.
Mhm.
Also ich möchte jetzt nicht so martialisch sagen, die einfach 100% gut gepasst hat, weil man braucht eine Air-Gap-Lösung, man braucht aber eine moderne Umgebung, die nach aktuellen State-of-the-Art aufgebaut ist, die nicht abhängig ist von einem Produkt wie VMware oder sonstigen, sondern die halt eben Open Source ist. Ja? Die auch weiterleben kann, wenn ein anderer sagt, ich drehe jetzt mal den Stöpsel ab. Und das war halt eben ein schlagendes Argument. Und wenn man das in der Kombination mit Edge betrachtet, tun wir auch über den Kritis-Bereich hinaus einiges für die Bundesrepublik und auch für die Anrainerstaaten und europäischen NATO-Staaten, die da einen erheblichen Bedarf mittlerweile sehen.
Mm. Ich meine, du hast es ja selber auch beschrieben. Ich glaube, in vielen Bereichen ist natürlich das, dass man zur kritischen Infrastruktur gehört, aus unterschiedlichen Belangen, natürlich auch ein, ich sag mal so, ein charmanter Vorteil, weil man von vornherein sich ein Stück weit anders aufstellen musste, ja, als es jetzt vielleicht der normale Mittelständler macht. Wenn ich dich jetzt so höre, dann höre ich natürlich auch da eine weitere Erfolgsgeschichte, ein Wachstum, ein Angebot, das sozusagen sehr, sehr gut auf den kommenden Bedarf, den aktuellen Bedarf und den Bedürfnissen zugeschnitten ist. Wenn ich dich jetzt frage, was sind denn bei euch oder bei dir aktuell, was sind die Herausforderungen, ja, in den nächsten 1-2 Jahren, die vielleicht auch geschaffen werden müssen, um wirklich das Thema Vision in den nächsten 5 Jahren in Europa sozusagen die wirkliche, nicht nur Alternative für, sondern vielleicht sogar auf Platz 1 zu stehen, wenn es darum geht, mit wem arbeitet eigentlich in diesem Umfeld zusammen?
Also ich sag mal so, ich hatte es ja gesagt, für uns ist der Teil eh alternativlos, also wir werden Vollgang weiterentwickeln. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist, man muss natürlich auch gucken und sagen, okay, walk the talk.
Mhm.
Walk the talk heißt, oi, ich habe einen Bedarf. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich nenne nicht den Namen, aber ich gebe dir ein Beispiel. Ein Kunde kam und hat gesagt, naja, ich bin ja jetzt hier bei den Hyperscalern und ich bin da auch wirklich genagelt. Ich habe aber ein Riesenbedürfnis. Ich brauche souveräne Services für den und den Bereich. Und Bernie, das möchte ich jetzt gerne von dir haben, aber du weißt ja, ich bohre dir ja jetzt noch einen dritten Cloud-Provider an und deswegen musst du das bitte 25% billiger machen als die anderen.
Mhm.
Für ein Volumen, was natürlich ein Bruchteil ist von dem, was sie den anderen schon bezahlen. Und da sage ich dir ganz ehrlich, Sven, so funktioniert das nicht. Ja, und ganz ehrlich, in dieser Situation fühlte ich mich auch irgendwie fehl am Platz, um klar zu sagen. Oder um auch nicht weitere andere Worte zu finden. Was ich damit meine ist, wenn wir sagen, wir brauchen eine Alternative, wir müssen eine Möglichkeit haben, auch vom Verhandlungstisch aufstehen zu können, dann müssen wir auch schauen, wie tragen wir dem Rechnung. Ich sage nicht, dass wir hier uns kapsulieren sollen, wie das gerade ganz viele andere Länder, Staaten machen. Aber ich glaube, wir müssen uns auch ein Stück weit wieder mehr unseren eigenen Werten und unseren eigenen Stärken besinnen und schauen, wie können wir die denn stärken und forcieren. Und ich glaube, es ist ein guter Ansatz, zum Beispiel von der Bundesregierung zu sagen, wir bauen, oder auch Europa, wir brauchen Gigafactories.
Mhm.
Ja, wir brauchen Gigafactories. Das macht aber keinen Sinn, wenn ich eine Gigafactory baue und sie nicht utilisieren kann, weil da nur eine GPU warm läuft und ich dann vielleicht die umliegenden Orte im Sommer, im Winter heizen kann und sonst mit der Abwärme was anderes machen kann. Sondern es macht natürlich nur dann Sinn, wenn ich die sinnhaft nutzbar mache im Rahmen von KI von Cyber Defense, von Digitalisierung. Und wenn ich das natürlich auch mit europäischen Playern mache, ich sage bewusst europäische Player. Ich meine, am liebsten ist es, wenn sie es mit uns machen, aber es gibt natürlich andere Marktbegleiter, auch in Deutschland. Und wir werden definitiv nicht den gesamten Markt abräumen können. Mhm. Würde ich schon gerne, aber fairerweise ist das auch gut, dass es Wettbewerb gibt. Das ist immer der Treiber für Modernisierung, für Innovation. Das sehen wir auch im Handel. Ja? Und aus dem Grunde kann mein Appell und ist mein Appell ganz klar, dann lasst uns auch fokussieren, wenn es eine Alternative in Deutschland und in Europa gibt, dann lasst uns auch diese Alternative evaluieren und nicht einfach den bequemen Weg gehen und sagen, naja, ist schon schön, können wir auch bei den anderen gleich 1:1 einkaufen und uns dann wundern, dass wir auf einmal in eine sehr, sehr hohe Abhängigkeit kommen, wie die Bitkom es analysiert hat, 82% Abhängigkeit im IT- und Cloud-Umfeld und Security genauso. Und dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir keine Alternative haben, vom Verhandlungstisch aufzustehen.
Absolut. Und ich finde ja auch, was du beschreibst, und das Lustige ist, man spürt, dass du eine lange Zeit tatsächlich für jemanden gearbeitet hast, der nicht auf deutschem Boden basiert ist.
Ich hoffe aber nicht, dass rüberkommt, dass das schlecht ist.
Nee, das ist positiv. Das ist tatsächlich der positive Aspekt. Also sowohl, was ist das Selbstbewusstsein, wie wir in den Markt reingehen? Was ist aber auch so ein bisschen das Signal in die Mannschaft? Ja, also wie steht man zu den Dingen, ja? Wie will man sie treiben? Wie versucht man Lösungen zu finden, die so ein Stück weit neben Kompetenz natürlich das Thema Energie sehr, sehr stark aufgreifen. Ich finde, das mixt du sehr, sehr gut. Das ist ja auch was wir oft sehen. Naja, wenn wir die Amerikaner haben, ja, mit dem positiven Mindset, mit den Dingen, wir probieren sie aus. Das ist ja das, wir wollen ja auch ganz viele Dinge, aber wollen und machen ist ja ein riesengroßer Unterschied.
Ja, das ist, also, da gibt es einen schönen Spruch. Zwischen wollen und machen, das ist ein kleiner Unterschied. Das eine ist massiv krasser. Ja, das war. Ja, so, und genau das, weißt du, meine Mama und mein Papa, das waren die besten Eltern, die man haben konnte. Und die haben jetzt neben dem Thema, ich mag Menschen, zwei Dinge mitgegeben. Das waren sehr, sehr einfache Dinge. Meine Mutter sagt immer, wenn es Brei regnet, muss man einen Löffel dabei haben. Und ich glaube, gerade regnet es eine Menge Brei für den Cloud- und den Security-Markt in Deutschland und den Digitalisierungsmarkt. Und der andere war, was vorne geklärt ist, brennt hinten nicht an. Das sagte mein Papa immer. Er sagte also, sortier die Sachen und klär die Sachen. Und ein Spruch, der fällt mir dazu ein, meine Mutter sagt immer, wenn es dem Esel so wohl geht, dann geht er aufs Eis tanzen. Ja, und ich glaube, wir als Nation in Deutschland, als wenn du mal schaust, da nach dem Krieg, wie da die Leute zusammenstanden, wie die Werte auf einmal wieder entwickelt wurden und wie diese Werte verteidigt wurden. Ja, und deswegen bin ich auch ein Verfechter zu sagen, hey, das ist nicht alles schlecht. Ich glaube, unser Datenschutzgedanke und unser Gedanke um Privatsphäre ist heute auch ein wesentliches Asset, warum auf einmal jetzt internationale Investoren Deutschland und Europa in den Fokus nehmen und sagen, hey, da gibt es ein berechenbares Volk, da gibt es berechenbare Menschen, da gibt es berechenbare Industrien. Da kann man das nicht so von heute auf morgen ändern. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Ich meine, wir haben ja auch die eine oder andere Baustelle. Und ich hoffe auch, das bleibt auch so, dass diese Berechenbarkeit bleibt, dass wir unsere Werte in den Vordergrund stellen. Und du hast eben gesagt, was muss denn passieren? Ich glaube, dass wir schon auch ein Stück weit mit der Politik und ich glaube, die Politik ist auch auf einem guten Weg. Mit dem, wenn man mal so sieht, was da alles schon so gestartet wurde und auch mit welchem Elan das gestartet wurde. Und am Ende des Tages ist die Politik der Gatekeeper für mit neuen Gesetzen. Mhm. Ist der Gatekeeper mit neuen Gesetzen. Und wenn du mich fragst, was muss denn passieren? Naja, wir müssen halt eben schon gucken, dass wir Gesetze sehr smart machen, die uns auch enablen, im Wettbewerb zu bestehen. Die es auch in der Regulierung für die Regulated Markets, gerade Banken und Versicherungen, nicht so weit zu gehen, dass man ausschließlich nur noch das Geld investiert, um der Regulierung Rechnung zu tragen, sondern halt eben auch neue Innovationen, Digitalisierung einzuführen, ja, Einzug halten zu lassen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Und wenn ich das so sehe, unser Digitalisierungsminister, aber auch andere waren ja bei uns auf der Tech-Veranstaltung gemeinsam mit dem Handelsblatt. Und da muss ich sagen, das, was ich von der Politik da gesehen habe, hat mich sehr motiviert und geht doch in die richtige Richtung. Jetzt muss man natürlich schauen, was wird davon in den nächsten 5 Jahren umgesetzt und wie wird es umgesetzt. Ja? Und dass das nur mit Allianzen geht, das steht außer Frage. Du hast ja eben gefragt, hey, wie macht er das denn mit den, weil du Gigafactories genannt hast. Wir sind sehr stolz, dass wir ein Konsortialführer sind für so eine Gigafactory in der ersten Bewerbung. Und jetzt wird natürlich das konsolidiert, weil wir wissen haargenau, es wird nicht mehr als 4 oder 5 Gigafactories in Europa geben. Und wenn wir da eine Rolle spielen wollen, dann müssen wir natürlich gucken, wie bringen wir das übereinander, damit wir halt eben auch in Deutschland als Deutschland in Europa eine vernünftige Bewerbung abgeben, die uns stärkt und die uns nicht schwächt, ja, im Wettbewerb. Und das ist natürlich unsere Aufgabe und da haben wir einen sehr guten Mann drauf, den Robert Josic, der das für uns treibt. Und ja, ich bin guter Dinge, dass wir auch hier eine Lösung finden werden.
Jetzt folgt Werbung. Die Arbeitswelt von morgen braucht Büroflächen, die anpassbar sind. Die Design Offices bieten genau das. Als führender Anbieter für flexible Arbeitsflächen und multifunktionale Event Spaces sind Sie ein Ansprechpartner, mit dem Sie tatsächlich über die Arbeitsflächen Ihrer Organisation von morgen perfekt nachdenken können. Wenn Sie wachsen mit Ihrem Team, können Sie auch in Ihren Räumlichkeiten wachsen. Wenn Sie schrumpfen, ist es das Gleiche. Sie haben eine Eventfläche vor Ort top ausgestattet, vom Konferenzbereich bis hin zu kleinen Meetingbereichen. Am Ende bleibt kein Wunsch unerfüllt. Ein eigener Barista, ja, auch für mich als Kaffeeliebhaber ein absolutes Highlight, ist ebenfalls Teil des Services. Und daher, wenn Sie an Arbeitsflächen von morgen denken, dann schauen Sie mal bei designoffices.de vorbei. Und jetzt zurück zum Podcast.
Was sind denn Themen, wo du sagst, weil wir haben ja viele, die sich sozusagen im nahen Umfeld bewegen, die ja Einfluss haben auch auf das eigene Geschäftsmodell. Also nehmen wir das Thema Quantencomputer, nehmen wir das Thema, ja, Fusionsenergie, nehmen wir das Thema auch Chipherstellung, selbst der Space, ja, was da im Umfeld passiert und diese Elemente. Welche Themenblöcke sind für euch tatsächlich auch, die jetzt nicht eins zu eins das Kerngeschäft heute betreffen, aber auch so ein Stück weit nach vorne hin immer wichtiger werden, wo wir auch heute schon merken, dass sich da auch Strukturen bilden in vielen Bereichen. Hm. Wo sagst du noch, wo sind eigentlich Themen, wo wir auch einen, ich nenne es jetzt mal einen deutschen Footprint brauchen, ja, wenn es darum geht, die Souveränität, die wir dann vielleicht so in der Cloud haben, aber auch sicherzustellen, weil wir sehen natürlich auch, jetzt wenn wir die anderen Themen jetzt komplett damit mit reinnehmen, dass es natürlich auch noch Abhängigkeiten auf eine ganz andere Weise irgendwie abbildet. Also sprich, welche Themen findest du A, total spannend noch nach vorne, aber welche auch total relevant, wenn wir sagen, okay, da heißt es auch sozusagen Made in Germany oder definitiv mitgestaltet von Germany sollte da dabei sein?
Das ist cool. Also es ist natürlich breit gefasst. Ich mach's einmal auf das Thema strategisch, visionär. Wir müssen das Thema Quantencomputing für uns besetzen. Mhm. Tun wir auch schon ziemlich gut, also sind wir gar nicht so schlecht drin. Wir müssen das Thema Quantencomputing in Deutschland und in Europa auch als Europäer, aber auch als Deutsche besetzen. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn die Bitkom-Studie stimmt und wir eine 82% Abhängigkeit haben, dann wissen wir, dass wir nicht von heute auf morgen ein GPU-Hersteller sind oder werden, der Nvidia, AMD und auch den Chinesen die Stirn bieten kann. Interessanterweise ist es aber so, dass die US-amerikanischen Chips in der Majorität in Taiwan produziert werden mit Technologie von Trumpf und mit Technologie von ASML. Ja? um nur so ein paar zu nennen. Das stimmt mich wiederum glücklich, weil es gibt da wenigstens eine Abhängigkeit, wo andere nicht sofort den kompletten Stöpsel ziehen können. Mhm. Was uns die Möglichkeit gibt, natürlich auch der eigenen Stärke sich zu besinnen und zu fokussieren. Was machen wir mit einer Infineon? Was machen wir mit anderen Startups? Was machen wir mit einer ASML und so weiter? Wie können wir Unternehmen motivieren, in diesen Hochgebieten, ja, wie zum Beispiel Dresden, wo ja mal auch Chipproduktion sehr stark angesiedelt war, auch noch zu meiner Zeit als CEO von Fujitsu Siemens Computers, wo wir auch viel AMD und sonstiges da gekauft haben. Das ist ein Thema. Wie können wir uns unabhängiger machen, weil auch unsere Cloud läuft auf Servern und die laufen halt eben heute auf Servern von US-Amerikanern, aber vielleicht auch von Japanern und vielleicht auch von anderen. Ja? Und wie können wir schauen, dass wir sukzessive, Step by Step, Jahr für Jahr, diese Lücken immer ein Stück weit kleiner machen. Ich möchte die Lücke überhaupt gar nicht komplett schließen, weil ich möchte ja sicherstellen, dass wir ein vernünftiges Miteinander haben, weil internationaler Frieden gelingt aus meiner Sicht nur dann, wenn wir eine hohe Verletzung haben, so wie wir es die letzten Jahre gesehen haben.
Ja.
Und wenn diese Verflechtung komplett nur noch auf wenige fokussiert ist, dann wird es für die anderen sehr schwierig. Weißt du, und das ist so ein Thema, deswegen, ich habe ja ein paar Mal Europäer genannt. Wenn du mal schaust, wir reden immer von den Supermächten. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben 450, 480 Millionen Citizen
in Europa jetzt.
Menschen in Europa. Ja, wir sind auch als Europäer eine der allergrößten Marktwirtschaften der Welt. Ja, und wir machen uns eigentlich immer nur künstlich klein. Und wenn du mal siehst, wenn's mal hart auf hart kommt, wenn du mal gerade siehst, diese Dynamik, die sich gerade im Verteidigungssektor entwickelt hat, welche Rolle auf einmal so eine Rheinmetall, eine Hensoldt, eine Airbus, aber auch die Schweden, hier Saab und Co. auf einmal spielen. Und wenn man sich da zusammentut, Interesse der Guten sozusagen, die kein Interesse haben, einen Angriffskrieg zu führen oder auch den auch zu unterstützen, dann glaube ich, dann sind wir noch besser auf dem richtigen Weg. Ich nenne es mal so.
Das würde ich zu 100% unterstreichen. Die Gegenthese wäre, ja, es wird immer so lustig Europa zusammengezählt, aber eigentlich sind wir alle so grundverschieden von Sprache, Anforderung und so weiter, dass der Binnenmarkt Europa natürlich in Summe genau das abbildet, ja, eine Konkurrenz oder eine Wettbewerbsfähigkeit auch zu anderen Märkten, aber er natürlich nicht so einfach bespielbar ist, was ja oftmals als dann auch irgendwie, gerade auch im IT-Umfeld oder in anderen Bereichen natürlich dann, wo Europa dann oftmals nicht als der einfache Markt bezeichnet wird.
Da könnte ich jetzt auch noch ein bisschen witzelnd oder sarkastisch einen draufsetzen, dann brauchen wir gar nicht nach Europa zu gehen. Das sehen wir ja schon in Deutschland mit unserem föderalen System, was auf der einen Seite natürlich sehr, sehr gut ist.
Ich wollte es zumindest auf Europa halten.
Auf der anderen Seite natürlich auch nicht der Beschleuniger ist. Aber wir reden ja wenigstens alle das gleiche Deutsch. Wir verstehen uns nicht immer, aber wir reden das gleiche Deutsch. Aber Scherz beiseite, ich bin wahnsinnig happy, in diesem Land hier groß geworden zu sein und auch hier zu leben. Da bin ich wahnsinnig stolz drauf und das stimmt mich auch zuversichtlich. Mhm. Und ich bin auch ein bekennender Europäer. Und ich, auch trotz der Sprachbarrieren, bin ich der festen Überzeugung, am Ende des Tages ist eine Einigung für Werte, eine Einigung für das Richtige zu tun, das ist viel wichtiger, als die gemeinsame Sprache zu sprechen.
Wenn ich dich jetzt fragen würde, was war vielleicht in dem letzten Jahr, seitdem du jetzt auch bei Stagit bist, was war da ein Moment, eine Begegnung auf der Reise, die für dich in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, damit hättest du vielleicht in der Kürze der Zeit vielleicht auch nicht gerechnet?
Ich war auf einer CIO-Konferenz. Mhm. Und das, diese Menschen, die ich dort treffe, die kenne ich schon sehr lange. Und als ich bei Stackit angefangen habe, haben die natürlich das schon auch mit Interesse beäugt, sagen, was tut sich denn da? Und in diesem Programm ist es so, dass diese CIOs natürlich auch zusammenarbeiten und diskutieren mit Lieferanten und Herstellern, wie wir das sind, und auf der anderen Seite sich aber auch im CIO-Circle zurückziehen, ja, und Dinge untereinander besprechen. Und obwohl es von der Industrie her nicht notwendig wäre und die auch international verkaufen und auch produzieren, kam eine sehr große Gruppe von diesen CIOs um die Ecke und haben gesagt, so, wir haben beschlossen, wir setzen jetzt ein Programm auf und wir werden jetzt was mit euch machen.
Mhm.
Wir werden jetzt was mit euch machen, aus diesem Gedanken heraus, was wir eben die ganze Zeit diskutiert haben. Und das hat mich wahnsinnig motiviert. Und ein anderer Punkt, der Start war, ich meine, ISV Marketplayer, also ISV Marketplace kennst du von den Hyperscalern, ja. Also diesen Marktplatz, den die dann auch gebaut haben. Das ist natürlich für uns auch elementar wichtig, dass wir nicht nur Infrastructure und Plattform as a Service anbieten und jetzt auch ODJ als Entwicklungsplattform anbieten, sondern dass wir natürlich auch attraktiv sind als One-Stop-Shop mit einem ISV Marketplace. Und Fong Li ist der CEO von früher MicroStrategy, jetzt Strategy B. Die haben sich ja umgenannt, weil früher waren sie MicroStrategy, also kleinere Strategy-Software-Hersteller für Analytics. Und heute sind sie Strategy, weil sie natürlich auch unter anderem sehr, sehr viel Geld machen mit dem Bitcoin-Geschäft. Ich glaube, der viertgrößte in diesem Kontext weltweit, wenn man sich die Dimension vorstellen. Und das hat mich total motiviert, ich glaube, das war in der ersten Woche, in der ich hier war, hatte ich einen Termin mit ihm und mit Robin Hammann, hier meinem Co, der verantwortlich auch für die Entwicklung und Produktion in der Cloud. Und der Robin und ich, wir hatten ein Meeting mit Fong und dann sagte er, ich habe es jetzt verstanden. Ihr meint es wirklich ernst. Ja, also mit dem Wechsel auch von mir, von Google hierher. Ihr meint es ernst. Und ich finde es total klasse. Und da hat er gesagt, ihr seid für mich ein Segen aus zweierlei Hinsicht. Alle Hyperscaler, auf denen ich laufe, haben ein Konkurrenzprodukt zu mir.
Mhm.
Ja? Ja, also die Google, da weiß ich es. Ja. Aber auch die Microsoft und die AWS weiß ich es auch. Und die anderen auch. Also haben alle ein Wettbewerbsprodukt. Wir sind der Einzige, der kein Wettbewerbsprodukt hat und auch gleichzeitig auch noch ein großer Kunde ist. Und der zweite Punkt sagt er, mit euch komme ich auf einmal in ein Kundensegment rein, wenn ich bei euch laufe, auch als US-Player, komme ich in ein Kundensegment rein, was mir vorher immer verschlossen wurde oder war. Ja, sehr interessant. Und seitdem verspüren wir auch diesen schieren Anwuchs und Interesse, zu uns auf die Stackit Cloud zu kommen, sodass sie halt eben dort auch eine souveräne Plattform haben und somit auch ein souveräner Anbieter sind. Wenn es US-Amerikaner sind, müssen wir natürlich auch den Betrieb First Level, Second Level und auch Möglichkeiten entwickeln, damit der Third Level auch ohne Abschluss von Daten vonstatten geht, was wir aber auch für Zscaler und für ServiceNow bereits schon realisiert haben.
Ich finde den Punkt, den du gerade gesagt hast, ganz spannend. Da will ich nochmal deine Meinung am Ende nochmal reinholen, weil du auch gerade meintest, naja, das ist auch vielleicht für den einen oder anderen spannend, für die bei euch zu laufen, ja, also auch auf den deutschen, auf den europäischen Netzwerken zu laufen, auf Vertrauen zu gewinnen, auch als US-Player und so weiter. Was wir ja gerade sehr, sehr stark sehen, ist, dass viele Unternehmen nach der klassischen Consumer-Branche, der Automotive-Branche und jetzt auch sozusagen im Maschinenbau und so weiter, also das Thema China immer stärker spüren. Ja, ob der eine sich jetzt bei Mediamarkt einkauft, DM bringt jetzt irgendwie Shiglam, also eine Shein-Marke im Oktober in die eigenen Läden rein. also wo auch sehr stark das Thema, wie arbeitet man eigentlich zusammen? Wie weit ist für euch der Blick? Wir haben es sehr stark in den Westen geguckt, auch Amerika etc. Wie nimmst du auch die Entwicklungen sozusagen aus dem asiatischen Umfeld wahr? Auch gerade die sehr stark ja auch schon in Europa vor Ort sind, die ja auch immer wieder aktuell natürlich suchen, mit wem arbeiten wir zusammen, auf welcher Basis arbeiten wir zusammen, um sozusagen auch vielleicht da den Vertrauensvorschuss oder den Vertrauensimpact auch sozusagen mit Zweitmarkenpartnerschaften zu bekommen.
Also das nehmen wir natürlich sehr wahr, also sehr, sehr stark wahr. Auch in diesem Kontext versuchen wir natürlich auch die deutsche Industrie und die europäische Industrie zu unterstützen, auch Technologie zu unterstützen, sei es im Netzwerkbereich, im WLAN-Access-Bereich und so weiter und so fort. Und einhergehend haben wir aus der Gruppe heraus, auch Herr Schwarz persönlich mit der Schwarz-Stiftung, dem sehr viel Rechnung getragen. Das Ganze beginnt ja mit Bildung. Und das heißt, ich brauche natürlich auch kluge Köpfe, damit ich überhaupt intelligente Produkte bauen kann, die dort mithalten können oder nach wie vor besser sind. Mhm. Und dementsprechend gibt es den Bildungscampus, wo wir heute ca. 8000 Studierende haben hier, die aber auch in einem Netzwerk studieren können, sei es für, an der ETH, kann man auch in Heilbronn studieren, an der TUM, demnächst auch Haifa und andere. Das ist so ein Ökosystem, was natürlich wichtig ist, um eine Grundlage dafür zu schaffen. Das Zweite ist natürlich dieser Megatrend KI. Und Digitalisierung funktioniert nur dann, wenn es hervorragend auch technologisch abbildbar ist. Und um das zu evaluieren, haben wir zum Beispiel das ePI geschaffen, ja? Mhm. Innovationspark Artificial Intelligence oder Industriepark. Und da haben wir die Grundlage gelegt mit ePI Spaces, wo wir heute sehr, sehr viele Mittelständler, die teilweise auch konkurrierend sind, trotzdem gemeinsam in KI evaluieren und forschen. Mhm. Und das neue ePI ist ja schon beschlossene Sache, dass es gebaut wird, gemeinsam finanziert durch das Land Baden-Württemberg und auch die Dieter-Schwarz-Stiftung, wo wir ein Zuhause schaffen für bis zu 5000 Studierende, Forschende und Anwendende in KI und auch in Zukunft Quantum Computing. Das heißt also, wir haben den Teil intellektuell einmal abgedeckt und wir freuen uns, dass es da mehrere Initiativen quer durch Deutschland gibt, die ähnliche Schritte tun. Ja? Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, der Herr Schunk von Schunk mit dem Greifarm, der kam auf uns zu und sagte genau in diesem Kontext, hey Leute, alleine wird das schwierig. Ja, wir sehen, dass halt eben andere Staaten die Unternehmen nicht einfach in einer Wirtschaft sich mit Ellbogen und Finesse und Geschick durchmanövrieren lassen, sondern die investieren aktiv. Ja, und auch in diese Unternehmen. Und wir müssen uns zusammentun. Und dementsprechend ist das NLM entstanden. Das heißt aber nicht New Language-Modell oder was auch immer, sondern es ist der Next-Level-Mittelstand. Und wir unterstützen auch den Next-Level-Mittelstand. Wir sind also Foundation-Partner, aber auch Bosch ist mit dabei, aber auch viele, viele kleinere Mittelständler sind mit dabei, um genau dem Rechnung zu tragen. Also zu sagen, hey, lass uns gegenseitig befruchten, ohne dass wir hier all unsere Firmengeheimnisse, Alleinstellungsmerkmale öffnen. Aber lass uns aber schauen, dass wir das, was uns nicht wehtut, teilen, damit wir halt eben auch im internationalen Umfeld viel wettbewerbsfähiger sind. Und wir spielen natürlich als Digits mit unseren Produkten inklusive der Stackit dort auch eine wichtige Rolle als Enabler dieser Plattform, technologischen Plattform.
Headline Stackit 2035, welche würdest du gerne lesen?
Hyperscaler Nummer 1 in Europa überholt alle anderen Hyperscaler. vom Volumen her auch, von der Consumption. Wer hätte das damals gedacht? Manchmal wird ja so gesagt hier, die Schokoladen- und Obstverkäufer zum Technologienkonzern oder zum Technologieunternehmen Nummer 1.
Auf alle Fälle, die letzte Frage ist, welche Frage beschäftigt tatsächlich dich? Also welche Frage, ich will nicht sagen, bringt dich um den Schlaf, aber was ist tatsächlich eine Frage, wo du sagst, okay, die beschäftigt mich tatsächlich öfters, wenn es rund um das Thema Zukunft geht?
Meinst du das jetzt technologisch, Bezug auf Stackit, oder meinst du es geopolitisch?
Am Ende persönlich, also welche Frage, das kann eine tatsächlich politische sein, wenn es um Frieden oder sonstiges geht, das kann eine technische sein. Vielleicht die zwei Themen, wo du sagst, da bist du selber auf der Suche nach einer Antwort, oder beziehungsweise da gibt es auch noch gar keine Antwort, weil sie auch weit fern von einer Beeinflussung liegen.
Okay, also global galaktisch gesehen mache ich mir, also ich profitiere natürlich massiv aus der aktuellen Situation, weil es zu einem Umdenken geführt hat. Mhm. Und auch, weil du gesagt hast, naja, wie denkt denn ein US-Hyperscaler? Und viele von diesem Umdenken sind drüben in den Chefsesseln nicht angekommen. Aber viele Unternehmen hier haben dieses Umdenken begonnen. Und bei ganz vielen ist es so, wie wenn man so plakativ sagt, der Zug hat den Bahnhof verlassen. Mhm. Also das geht nicht mehr weg. Also sprich, wenn wir jetzt sagen, hey, wir unterschreiben mal schnell nochmal den neuen Cloud Act und wir machen das. Es ist omnipräsent, dass Mitbewunderer, Marktbegleiter von mir, internationale Marktbegleiter in Frankreich im Parlament offen gesagt haben, wir können auf keinen Fall, egal wie wir es strukturieren, sicherstellen, dass wenn die US-amerikanische Regierung oder auch die Behörden uns auffordern, Daten, persönliche, private, geschäftliche, behördliche Daten rauszugeben, die auf unserer Cloud sind, können wir nicht verhindern. Das ist ein Thema. Das andere Thema, wie es auf einmal mit einer Willkür geschehen konnte, so sagen, okay, im Rahmen des Streits mit Zelensky, dass gewisse Services von heute auf morgen abgeschaltet werden. Mhm. Was bedeutet das, wenn, und auch liebe Zuhörer, was bedeutet das, wenn unser 50-Hertz-Netz, ja, wo wir sehr fragil sind, und ich war ja vor kurzem bei Herrn Macron, der sich auch sehr gesprüstet hat, mit Recht, also muss ich sagen, Hut ab, da können wir eine ganze Menge lernen. Als der gesagt hat, naja, Tenzin Wang, hier Mistral, tolle Partnerschaft, aber auch mit Foxconn, tolle Partnerschaft, hier mit zwei, drei anderen Technologieunternehmen aus Frankreich. Mhm. Und dann sagt er nicht zuletzt, naja, wir hatten, also mir wurde ja immer unterstellt, mit meiner Energiepolitik können wir das Land nicht versorgen. Und wir sind der Einzige, der 96 Terawatt letztes Jahr an unsere Nachbarstaaten verkauft hat. Mhm. Also 96 Terawatt an unsere Nachbarstaaten über unseren eigenen stark wachsenden Bedarf verkauft hat. Das ist ein Thema. Jetzt komme ich zurück zum 50-Hertz-Netz. Stellt euch einfach vor, wir haben nun mal den Weg gewählt, wie wir ihn gewählt haben. Wir haben den Exit aus der Kernkraft gewählt. Wir haben es aber versäumt, diese Energieautobahn zu bauen, schnell genug. Das heißt also, wir haben ein fragiles Netz. Das bedeutet, damit wir dieses Netz stabil halten, müssen alle 27.000 Windparks jede Minute Daten liefern in einen Data Lake, damit man weiß, muss ich noch mehr Energie einspeisen, muss ich fehlende Energie zukaufen oder kann ich Energie verkaufen? Hm. Ja? Du brauchst gar keine militärische Intervention. Du brauchst ja eigentlich nur einen Service abzustellen. Und dann dafür Sorge zu tragen, dass das 50-Hertz-Netz, was nicht speichern kann an sich, einfach nur irgendwann kollabiert.
Mhm.
Und das sind so Dinge, wo ich einfach sage, das hatte ich vorher nie auf der Uhr. Das hatte ich wirklich vorher nie auf der Uhr und ich hätte es auch nie für möglich gehalten. Und das sind so Dinge, die mir omnipräsent geworden sind und noch ein paar mehr, wenn man auch mit einigen Menschen aus der Verteidigung redet, die mich teilweise nicht schlafen lassen. Und deswegen sage ich einfach, digitale Souveränität ist nicht verhandelbar.
Ich glaube, es gibt keinen besseren Satz, um das abzuschließen. Digitale Souveränität ist nicht verhandelbar. Weil es hat eigentlich, ich glaube, alle drei Punkte von dir, wer sagt es, der Wille dahinter und vor allem das Vorausdenkende, beinhaltet es eigentlich komplett. Benny, ich sage ganz, ganz lieben Dank. Ich könnte noch 3 Stunden weitermachen, ehrlich gesagt. Aber ich sage danke für die Perspektive und ich freue mich, wenn wir irgendwann daraus nochmal das Follow-up machen. Ganz lieben Dank.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für deine Zeit auch.
Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten.
Jetzt folgt Werbung. Dieser Podcast wird unter anderem in Partnerschaft mit T-Systems umgesetzt, dem führenden Dienstleister für Informationstechnologie und Digitalisierungslösungen in Deutschland. Das Tochterunternehmen der Deutschen Telekom bietet seit über 25 Jahren End-to-End-IT-Lösungen an und treibt damit die digitale Transformation und Souveränität von Unternehmen in allen Industrien und der öffentlichen Hand. Dahinter stehen rund 27.000 Mitarbeiter, die Herausforderungen wie digitale Transformation, flexible Cloud-Lösungen und sichere Kontrolle über Daten zuverlässig lösen. Unter www.t-systems.de erhaltet ihr alle Informationen zu T-Systems und den dort angebotenen Lösungen und Produkten. Viel Spaß dabei und den Link hinterlege ich euch auch nochmal gerne in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Podcast.